Deutschlandfunk Interview.
1941 überfällt die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion und wenig später wird Boris Ramanschenko zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich verschleppt. Er überlebte knapp 4 Arbeits- und Konzentrationslager. Danach musste er noch 5 weitere Jahre in der Armee, in der sowjetischen Armee dienen, so hatte es Stalin befohlen. Der Ukrainer Ramanschenko setzte sich über Jahrzehnte für die Aussöhnung mit dem einstigen Feind, mit Deutschland ein und er hatte in der Bundesrepublik viele Freunde. Hatte. Denn Boris Ramanschenko wurde im März dieses Jahres getötet, als ein russisches Geschoss seine Wohnung in Charkiw im Osten der Ukraine traf. Seine Enkelin Julia Igorjewna Ramanschenko hat ihren Großvater beerdigen müssen. Sie lebt weiterhin in Charkiw. Sie erlebt täglich den Krieg. Das jetzt folgende Gespräch mit ihr habe ich gestern früh aufgezeichnet.
Julia Igorjewna, прежде чем мы начнем наш...
Julia Romanchenko, bevor wir anfangen, möchte ich gerne mein Beileid aussprechen aus Anlass des Todes ihres Großvaters.
Danke.
Wenn Sie sich an den März, an die Geschehnisse im März, an den Tod Ihres Großvaters erinnern, welche Erinnerungen bleiben auch an seine Bestattung?
Im März war es schrecklich. Ich habe aus sozialen Netzwerken erfahren, dass das Haus meines Großvaters brennt. Aber es war schon zu spät, die Sperrstunde galt schon. Hinfahren konnte ich nicht. Ich konnte erst am nächsten Morgen zu ihm fahren. Es gab keine Fenster mehr, überhaupt nichts. Von der 4. bis zur 9. Etage war alles ausgebrannt. Wir sind dann in die Wohnung gegangen. Da war überhaupt nichts übrig. Eine Freundin, mit der ich dort war, hat seine Überreste gesehen. Es war nur Knochen von ihm übrig. Sie klebten auf einem eisernen Netz, das zu seinem Bett gehörte. Zur Beerdigung konnte ich wegen des dauernden Beschusses niemanden einladen. Wir haben ihn schnell begraben. Bis heute ist das alles für mich sehr schwer.
Boris Timofejewitsch,
wie hat Ihr Großvater vor seinem Tod über den Krieg, den Russland führt, gesprochen?
Naja, er war bekümmert und frustriert. Im Konzentrationslager damals saß er ja auch mit russischen Gefangenen. Als dieser Krieg nun begann, war er einfach schockiert. Er hat nicht gedacht, dass ein Krieg im 21. Jahrhundert möglich ist. Er dachte, dass die Menschen untereinander im Gespräch miteinander Vereinbarungen treffen können. Sie beginnen einfach einen Krieg.
Gorod покинуть он не хотел. Die Stadt Charkiw verlassen wollte er nicht?
Nein, ich hatte ihn gebeten, wenigstens zu uns in den Stadtbezirk umzuziehen. Aber er war schon 96 Jahre alt. Die Fahrstühle waren schon abgeschaltet worden. Und zu Fuß wollte er nicht die Treppen hinuntergehen, auch nicht mit Hilfe.
Julia, wenn Sie über sich sprechen, hassen Sie Russland?
Wie soll ich es Ihnen sagen? Russland. Meine Mutter stammt selbst aus Russland. Die Menschen dort kann ich nicht hassen. Das spielt ja alles auf dem politischen Level, scheint mir. Es liegt nicht an den Menschen. Ihnen werden Befehle gegeben. Natürlich viele, die in Butscha, Irpin und in unseren Städten waren, die dort vergewaltigt und getötet haben, da waren sie wie die Tiere, ohne Beispiel. Also Hass ist es nicht, aber das Verhältnis ist schlecht.
Das heißt, weil Ihre Mutter in Russland geboren wurde, haben Sie noch Verbindungen zu Menschen in Russland?
Ja, die gibt es. Aber wir reden nicht über den Krieg, weil Ihnen dort im Fernsehen ganz anderes weiß gemacht wird. Aber wir sehen das ja hier alles mit eigenen Augen. Den Beschuss, die Angriffe, die Opfer. Doch das verstehen Sie in Russland nicht. Sie sagen, das sei alles ein Schauspiel, das sei nicht die Wahrheit, dass die Videos gestellt seien. Sie sagen, dass Russland die Ukraine nicht beschieße. Aber das ist nicht wahr. Ein Geschoss schlug über dem Eingang meines Hauses ein. Das Dach fiel herunter. Zum Glück stand ich da nicht daneben. Die Fensterscheiben sind kaputt. Also, das sehen wir alles.
Понятие есть у вас, почему россияне верят в пропаганду? Verstehen Sie, warum Russen der Propaganda glauben?
Ну, потому что уже давно им это все внушали, что...
Weil ihnen das schon lange Zeit eingeredet wird, dass wir Nationalisten seien. Mein Cousin in Russland sagt sogar, ich solle keine Angst haben, euch betrifft das doch gar nicht. Russland werde nur die Nationalisten umbringen und dann werde alles gut. Wissen Sie, Kharkiv ist eine russischsprachige Stadt. Hier haben viele Leute Verwandte in Russland. Ich bin also auch Nationalistin? Wir haben uns sehr gestritten und danach entschieden, entweder nur noch über die Familie zu sprechen oder gar nicht mehr, weil es keinen Sinn ergibt. Ihnen ist das Hirn einfach sehr gewaschen worden.
Wie haben Ihre Verwandten auf die Nachricht reagiert, dass Ihr Großvater bei einem russischen Angriff der russischen Armee getötet wurde?
Sie haben ihr Beileid ausgesprochen. Aber sie glauben, dass die Ukraine selbst geschossen hat.
Es gibt immer wieder Meldungen in den vergangenen Tagen über Angriffe auf die Stadt Kharkiv und die Region Kharkiv. Wie verändert dieser Krieg Ihr Leben? Wie hat er Ihr Leben schon verändert?
Unser Leben findet in permanenter Angst und in permanentem Stress statt. Seit dem 24. Februar gibt es jeden Tag Beschuss. Gestern Abend um 11 Uhr gab es einen heftigen Angriff. Wir haben uns alle in den Flur geflüchtet, weil es dort vielleicht sicherer ist. Ich wohne bei einer Freundin nebenan, weil sich meine Wohnung im 7. Stock befindet und bei ihr ist das Erdgeschoss. Das ist besser. Mein 13-jähriger Sohn hat Angst. Die Explosionen gestern waren nicht weit weg. Man kann sich ein bisschen an die dauernden Angriffe gewöhnen, aber jeder Angriff ist Stress für den Organismus. Arbeit gibt es keine. Ich arbeite eigentlich als Stylistin und biete auch Maniküre an. Sie können sich vorstellen, dass viele aus der Stadt schon weg sind. Andere bekommen einmal in der Woche ein bisschen Geld. Wer braucht Maniküre?
Jetzt gibt es Hilfe, die Sie aus Europa oder aus Deutschland bekommen?
Ich habe mich an das Hilfsnetzwerk für Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine gewandt. Mein Großvater hatte den Kontakt. Sie haben mir Geld zukommen lassen, 400 Euro, und sich entschuldigt, dass sie früher mehr Möglichkeiten hatten als heute. Darüber hinaus, unser Staat hilft mit einer kleinen Summe denen, die innerhalb der Ukraine geflohen sind. Wenn du aus Kharkiv kommst und in Kharkiv bleibst, erhältst du keine Sozialleistungen.
Sie selbst haben aber entschieden, in Kharkiv zu bleiben?
Ich bin anfangs wegen des Großvaters geblieben. Er lebte zwar am anderen Ende der Stadt, aber ich habe immer Möglichkeiten gefunden, ihm an Lebensmitteln alles zu bringen, was er brauchte. Seit er nun tot ist und die Wohnung zerstört ist, sagt der Staat, es gebe eine Entschädigung oder eine neue Wohnung. Aber alle dafür nötigen Dokumente sind bei dem Angriff verbrannt. Ich bin täglich stundenlang wegen der Behörden unterwegs, um irgendwo anzufangen, sie alle wieder zusammenzusammeln.
Was passiert, wenn die Front noch näher rückt?
Wissen Sie, noch haben wir Wasser, Lebensmittel und Strom. Aber klar, im Zweifel fahren wir irgendwie weg. Es ist gefährlich. Es wird jeden Tag geschossen. Die Kinder bleiben eine ganze Woche lang zu Hause. Und nur einmal in der Woche können wir rausgehen. Irgendwohin in die Nähe, vielleicht in ein Geschäft, weil es einfach Angst macht, mit ihnen rauszugehen.
Julia, na что надеетесь? На будущее. Julia, worauf hoffen Sie für die Zukunft?
Dass die Ukraine siegen und alles gut wird. Die Leute haben einfach gelebt. Wir haben niemanden gebeten, uns zu befreien, wie Russland behauptet. Wir hatten unser Leben, hatten ein paar Pläne. Ich wollte mit meinem Sohn ins Ausland reisen. Aber ich weiß nicht, was morgen geschieht. Das ist eine große Angst. Ich weiß nicht einmal, was in der nächsten halben Stunde geschehen wird.
Und Sie sind sich sicher, dass es den Sieg geben wird?
Ja, natürlich. Ich hoffe einfach, dass mein Sohn das alles vergessen wird, wie einen fürchterlichen Traum, dass er seinen Kindern und Enkeln einmal erzählen kann, dass dieser Krieg nicht so schlimm war wie der Krieg, den mein Großvater erlebt hat. So einen Tod hat er nicht verdient. Entschuldigen Sie. Er hatte doch die Konzentrationslager und danach 5 Jahre in der Armee überlebt. Das hat er nicht verdient. Ich hoffe einfach, dass sein Herz aufgehört hat zu schlagen, bevor er lebendig verbrannte. Es ist nichts übrig, nur etwas Geschirr, der metallene Herd und das Gestell des Kühlschranks. Nun sind schon 3 Monate vergangen und ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich keinen Großvater mehr habe. Er war mir sehr nah. Er hat mir Eislaufen beigebracht, den Umgang mit der Nähmaschine. Er hat mir Lesen und Schreiben beigebracht. Ich habe Wochenenden bei ihm und Urlaub mit ihm verbracht. Er hat mich immer unterstützt. Das ist der Krieg. Leider. Ich habe nie gedacht, dass ich Kriegszeiten erleben werde. Ich habe gedacht, dass das, was mein Großvater erlebt hat, uns nicht mehr passieren kann.